Herr Jesus, hab dir Dank dafür, dass du uns heute Morgen begegnen möchtest. So möchte ich dich bitten, dass du jetzt hinwegnimmst, dass du uns von dir ablenken möchte, dass du uns deine Worte ins Herz hineingibst, dass wir hören können, wie ein Jünger hört. Amen. Guten Morgen zusammen. Josua kannte nur Gott. Staunen über die Größe Gottes, so habe ich die Gedanken überschrieben, die ich euch heute Morgen nahebringen möchte. Ich lese zu Beginn aus Josua 40, die Verse 12 bis 31, lese aber nur 12 bis 17 und dann 25 bis 31. Wer misst die Wasser mit der hohlen Hand? Und wer bestimmt des Himmels Weite mit der Spanne und fasst den Staub der Erde mit dem Maß und wiegt die Berge mit einem Gewicht und die Hügel mit einer Waage? Wer bestimmt den Geist des Herrn und welcher Ratgeber unterweist ihn? Wen fragt er um Rat, der ihn Einsicht gebe und lehre ihn den Weg des Rechts und lehre ihn Erkenntnis und weise ihm den Weg des Verstandes? Siehe, die Völker sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waage. Siehe, die Inseln sind wie ein Stäublein. Der Libanon wäre zu wenig zum Feuer und seine Tiere zu wenig zum Brandopfer. Alle Völker sind vor ihm wie nichts und gelten ihm als nichtig und eitel. Ab Vers 25. Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei, spricht der Herr. Hebt eure Augen in die Höhe und seht. Wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Dann, warum sprichst du denn Jakob und du Israel und sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen? Und mein Recht geht an meinem Gott vorüber. Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ostern ist noch nicht lange her. An Ostern denken wir an das unglaubliche Ereignis, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Ein Ereignis, das ich mit meinem 1200 Gramm Gehirn nicht fassen kann. Mit dem Osterereignis macht uns Jesus deutlich, dass es für ihn nichts Unmögliches gibt. Ja, selbst der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Die frohe Osterbotschaft aber ist nicht nur, dass der Tod überwunden worden ist, sondern auch, dass er uns durch seinen Tod Zugang zum Vater geschaffen hat. In Jesus können wir uns Gott nahen und Gott kommt uns in Jesus ganz nahe. Wir fragen uns im Leben immer wieder, zumindest ich, was wird an guten oder auch an schweren Dingen in dieser Woche, in diesem Monat, in diesem Jahr auf mich zukommen? Was wird mein Leben bestimmen? Aber egal was kommt, es ist gut und wichtig, mit der Gegenwart und der Größe Gottes in unserem Leben, in unserem Alltag zu rechnen. Deswegen wollen wir uns heute Morgen Gedanken machen über die Größe und über die Allmacht Gottes. Wir wollen staunen lernen über Gottes Größe. Adelbert Stifter, ein Schriftsteller und Literat des vorletzten Jahrhunderts, war anlässlich eines Urlaubs einmal am Meer. Am frühen Morgen machte er sich auf, saß auf dem Berg und schaute herunter auf das Meer. Und das machte er jeden Morgen, einige Tage lang. Bei dieser Betrachtung der Natur hat er ganz neu entdeckt, für sich ganz neu entdeckt, wie groß und wie herrlich ist mein Gott. Diese Betrachtung des Meeres offenbarte ihm die Größe, die Tiefe, die Weite und die Vielfalt Gottes. Und dieses Erleben an diesem Wasser, in seinem Urlaub, an diesem Staunen über diese Größe Gottes, veränderte von diesem Zeitpunkt an sein Glaubensleben. Es erwachte in ihm die Sehnsucht, dieses ewige Meer nie mehr ganz aus den Augen zu verlieren. Das heißt, er hatte den Wunsch, fortan sein kleines Leben in der Gegenwart Gottes bewusst zu erleben und zu leben. Ich möchte heute Morgen mit euch über diesen großen Gott nachdenken und wünsche mir, dass wir es neu lernen, über diese Größe Gottes in unserem Leben zu staunen. Ich denke, dass wir in der Regel viel zu klein von unserem großen Gott denken und dass demzufolge auch oft unser Glaube sehr kleinkariert ist, wenn wir nicht mehr mit der Größe und mit der Allmacht Gottes rechnen. Wir sind ja moderne Menschen. Moderne Menschen gefallen sich in großen Ideen über das, was der Mensch alles machen kann. Aber er zeichnet sich oft aus in ganz kleinen Gedanken über das, was Gott in der Welt und in unserem Leben schaffen kann. Und oft fällt auch uns Christen das Bewusstsein für die Größe und die Herrlichkeit und die Majestät Gottes. Das könnte der Grund sein, warum das unser Glaube manchmal so flach ist, so wirkungslos, weil wir nicht mehr mit der Größe und Allmacht Gottes in unserem Leben rechnen. Und dann wird unser Gebet auch sehr flach, weil wir nicht mehr spüren, wie Gott sich in unserem Leben manifestieren möchte. Wenn man einmal die Literatur unserer Glaubensväter anschaut, etwa die Bücher von Martin Luther oder anderer großen Theologen, dann merkt man, wie sie regelrecht angesteckt waren von diesem Erleben über das, was Gott in ihrem Leben tut, in dem Leben anderer Menschen, dass sie regelrecht angesteckt waren von dem, was Gott im einfach auch bewirken kann, von der Allmacht und von der Größe Gottes. Wir bekennen zwar mit unseren Glaubensvätern den gleichen Glauben, doch unsere Vorstellungen von der Größe Gottes versanden oft. Wie groß ist Gott für mich? Wie groß ist Gott für dich? Sicherlich. Verstandesmäßig sagen wir alle, ja, Gott ist groß und wir glauben auch an einen großen Gott. Und wir besingen morgens in unseren Gottesdiensten den großen Gott. Aber wie sieht es denn wirklich in unserem Leben aus? Fühlen und leben wir das auch, dass der allmächtige Gott in uns Wohnung genommen hat? Ja, ich habe wieder den Wunsch, es zu lernen, über die Größe Gottes in meinem Leben zu staunen. Lasst uns einmal darüber nachdenken, wie die Bibel die Größe Gottes bezeugt. Wir brauchen nicht weit in der Bibel zu lesen, bis uns die Größe und die Majestät unseres Gottes in seinem Wort ins Auge springt. Schon im ersten Buch Mose wird viel von Hinweisen und Beweisen über die Größe Gottes gesprochen. Da begegnet uns Gott als der Schöpfergott, der aus dem Chaos die Ordnung schafft. Wir schaffen es nur, aus der Ordnung Chaos zu machen. Er schuf Licht und Finsternis. Er schuf die Erde und das Meer. Durch sein Wort erschuf er den Mikrokosmos, die Pflanzen, die Tiere, sowohl im Wasser als auch auf dem Land. Gott lässt durch sein Wort Leben entstehen, formt den Adam aus dem Staub und die Eva aus der Rippe des Mannes. Alles ist durch Gottes Allmacht geschaffen. Und ohne sein Werk gibt es nichts, absolut nichts. Alles ist durch ihn geschaffen. Wenn wir darüber nur mal einen Moment nachdenken, dann sprengt es unseren Verstand. Schau doch mal deinen Finger an. Auf einer Fläche von 25 mal 20 Millimeter hat Gott dir eine einzigartige Zeichnung geschenkt an jedem Finger, die es bei keinem anderen Menschen mehr gibt. Nicht nur hier von den Menschen, die jetzt leben, nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt. Billiardenfach. Wenn ich die Aufgabe hätte, was zu zeichnen auf dem kleinen Raum, was ich unterscheiden sollte, ich glaube, nach 20 wäre ich am Ende, wüsste nicht mehr, was ich machen sollte. Billiardenfach hat Gott dich einzigartig gemacht mit seinem Finger. Und nicht nur das. Er hat dich so einzigartig geschafft, dass er dir auch eine Iris gegeben hat, die kein anderer Mensch auf dieser Welt jemals gehabt hat. Gott ist allmächtig. Gott sprengt unseren Verstand, wenn wir darüber nachdenken, wie groß Gott ist. Ich finde es ein Wahnsinn. Melchisedek nennt ihn den höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. In den ersten Zeilen der Bibel erkennen wir Gott als einen allgegenwärtigen, allmächtigen Gott, dem nichts unmöglich ist. Von unseren Glaubensvätern Abraham, Isaac und Jakob wird er als der El Shaddai, der Allmächtige, bezeichnet. Und all seine Taten beweisen seine Allmacht. Und trotz all seiner Größe und Allmacht gibt die Bibel Zeugnis davon, dass sich dieser große, allmächtige Gott nie von seinen Geschöpfen abgewandt hat, sondern immer noch ganz eng und ganz nah zu seinen Geschöpfen steht. Sprengt mein Verstand. Wir müssen hier heute lange sitzen, wenn wir all die Zeugnisse der Bibel aufzählen wollten, wovon der Allmacht und der Größe Gottes die Rede ist. Ich möchte vor unseren Ohren nur noch mal ein paar Worte klingeln lassen aus dem Psalmen. Psalm 93. Der Herr ist König und herrlich geschmückt. Der Herr ist geschmückt und umgürtet mit Kraft. Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Von Anbeginn steht sein Thron fest. Du bist ewig. Psalm 95, Vers 3. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein König über alle Götter. Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Auch das Neue Testament redet von der Erhabenheit und der Majestät Jesu, so wie es im Hebräerbrief zum Beispiel steht, in Hebräer 1, Vers 3. Er, Jesus, ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge in seinem kräftigen Wort und hat sich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe. Wenn die Bibel davon redet, dass Gott und Jesus hoch erhaben und im Himmel ist, meint sie keinesfalls, dass Gott weit weg ist von uns, sondern dieser große, erhabene Gott begegnet uns immer wieder. In seiner Größe, in seiner Wunderbarkeit ist er ein sehr persönlicher Gott. Wie gewinnen wir ein rechtes Bild von der Größe Gottes in unserem Leben? Was hat das mit unserem Leben zu tun? Nachdem wir nun ein grobes Bild, und das ist nur ein grobes Bild, über die Größe Gottes aus der Schrift herausgemacht haben, wollen wir uns fragen, wie können wir Gottes Größe in unserem Leben neu erkennen und neu finden? Wie gewinnt Gottes Größe Raum in unserem Leben? Ich möchte dazu einige Schritte nennen. 6 an der Zahl. Erster Schritt. Wir verbannen den kleinen Gott aus unseren Gedanken. David hat uns diesen Prozess im Psalm 139 ganz meisterhaft beschrieben. In diesem Psalm denkt David über die uneingeschränkte, grenzenlose Gegenwart unseres Gottes nach. Der Mensch, so sagt David, ist stets in Gottes Gegenwart. Man kann sich zwar vor seinen Mitmenschen verschließen, doch seinem Schöpfer kann man nicht entfliehen. Führe man gegen den Himmel oder bettete man sich in der Höhle, Gott wäre auch dort da. Gott sieht alle meine Gedanken von ferne. Er weiß, ob ich sitze, liege, schlafe oder gehe. Meine Gewohnheiten, Ziele, Wünsche, Pläne liegen alle vor ihm wie ein offenes Buch. Das Leben ist eine ehrfurchtsvolle Angelegenheit, wenn man sich klar macht, dass jeder kleinste Moment unserer Gegenwart von dem allwissenden Gott und allgegenwärtigen Gott begleitet und begegnet wird. Und das tut Gott bei mir, bei dir und bei all den Milliarden Menschen, die es auf der Welt gibt und jemals gab. Wenn der Psalmist dies bedenkt und darüber nachsinnt, so ist in seinen Gedanken kein Platz mehr für einen kleinen Gott. Wenn er darüber nachdenkt, wird ihm die Größe unseres Gottes bewusst und er wendet sich automatisch zur Anbetung Gottes hin, indem er sagt, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Vor einigen Jahren hatte ich sehr große Schwierigkeiten mit meiner Selbstannahme. Ja, man würde vielleicht sagen, Minderwertigkeitskomplexe. Meine Versuche, mein Gewicht zu reduzieren, scheiterten kläglich. Es trat der Jojo-Effekt ein. Ich hatte mit Gedanken zu kämpfen, die immer wieder kamen, und ich habe sie Gott hingelegt und immer wieder kamen sie zurück. Ich stand manches Mal auf der Kanzel, so wie heute Morgen bei euch, und predigte. Predigte von der Größe und der Allmacht Gottes und auch hundertprozentig überzeugt, dass es wahr ist, denn die Bibel bezeugt es. Und dann gehe ich nach Hause und sehe mein kleines Leben an, in dem Gott manchmal sich nicht so manifestiert. Und ich habe mich dann mittags gefragt, was will denn Gott mit dir, kleinem, nichtigen Menschen? Und so kämpfte ich oft lange hin. Er hat mich wunderbar geschaffen. Das konnte ich nie annehmen. Das ging so lange, bis ich begriff, wie wertvoll ich Gott war und immer noch bin. Wir haben ein bisschen was erzählt von dem, wie wunderbar Gott mich geschaffen hat. Und ich habe begriffen, dass es nicht darauf ankommt, auf meine Kraft und das, was ich vollbringe, sondern dass Gott was in mir vollbringen soll. Und ich habe angefangen, Gott zu vertrauen, dass er das in den Griff kriegen kann und habe ihm die Verantwortung dafür gegeben. Heute bin ich 32 Kilometer leichter. Kilogramm. 32 Kilogramm leichter. Ich habe das hingekriegt, nicht aus meiner Kraft, sondern weil ich weiß, dass Gott sich in meinem Leben manifestiert. Und das hat was mit der Allmacht und mit der Größe Gottes zu tun. Und bitte, denke nicht klein von dir, weil Gott von dir groß denkt, weil Gott sich für dich geopfert hat und für mich geopfert hat und seinen Sohn ans Kreuz nageln ließ, um dir zu begegnen. Das hat was mit der Allmacht Gottes zu tun. Ich verstand, dass ich kein Recht mehr dazu gehabt habe, mich klein zu machen, weil Gott mich in seiner Gegenwart groß gemacht hat. Das hat etwas mit der Größe Gottes zu tun. Es ist ein erster Schritt zum Begreifen der Größe Gottes, sich klar zu machen, wie grenzenlos seine Weisheit, seine Gegenwart und seine Macht ist. Und wie grenzenlos seine Liebe zu seinen Kindern, zu dir und zu mir ist. Bei den weiteren Schritten möchte ich mich an das Kapitel 40, von dem wir vorher schon einige Verse gehört haben, halten und euch einiges davon erzählen, wie Jesaja die Größe und Allmacht Gottes sieht. Dem Propheten Jesaja ist Gott ein unvergleichlich großer Gott, der alles vollbringen kann. Jesaja schreibt dieses Kapitel an Leute, die verzagt, die sich klein gemacht haben, die sich geduckt haben und die verzweifelt waren. Leute, denen der Wind des Lebens nur allzu lange ins Gesicht geblasen hat. Leute, die von sich und auch von Gott nur noch wenig erwartet haben. Wie zeigt Jesaja diesen Menschen seiner Zeit? Wie zeigt Jesaja uns heute die Größe unseres Gottes? Wir können nicht das ganze Kapitel lesen. Tut's mal zu Hause, lohnt sich wirklich. Kapitel 40 Jesaja. Aber lasst uns einige Verse aufleuchten. Wir schauen auf die Werke, die Gott tut, der zweite Schritt. Jesaja 40, Vers 12. Wer misst die Wasser mit der hohlen Hand? Und wer bestimmt des Himmels Weite mit der Spanne und fasst den Staub der Erde mit dem Maß und wiegt die Berge mit einem Gewicht und die Hügel mit einer Waage? Könnte irgendein Mensch das tun, was Gott kann? Wir schießen Teleskope in den Weltraum und wollen die Weite des Himmels und des Weltalls erfassen und begreifen doch nichts davon oder nur sehr wenig davon. Wir haben Methoden entwickelt, um die Größe der Meere zu entwickeln, aber wir schaffen es nicht, auch nur ein paar Quadratkilometer Wasser mit verseuchtem Öl zu reinigen. Wir sind nicht imstande, Berge zu bewegen, geschweige denn Hügel in unserer Hand zu halten. All das sind zwar Bilder, die Jesaja braucht, aber sie beschreiben diese Größe und diese Allmacht Gottes. Und die will uns Jesaja ganz nahe bringen. Was Gott tut, seine Werke, sind so groß, wir können sie nicht tun. Allein die Werke, die Gott tut, um diese Welt am Laufen zu halten, dass sie die Bahn behält, dass sie die richtige Schieflage der Achse darstellt, dass es Sommer und Winter gibt, all das macht Gott und wir können nichts daran verändern. Der dritte Schritt, wir schauen auf das, was Gott mit den Völkern tut. Jesaja wendet den Blick der Israeliten auf die Völker, die auf die Großmächte seiner Zeit. In Israels Augen sind sie groß und mächtig, die Assyrer, die Ägypter und die Babylonier. Israel ist ihnen auf Gnade und Verdeih ausgeliefert. Ihr Militärpotenzial ist ein Vielfaches der Israeliten. Und doch, wie sieht Gott sie? Jesaja 40, Vers 15. Siehe, die Völker sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waage. Siehe, die Inseln sind wie ein Stäublein. So sieht Gott die Mächtigen der Welt. So sieht Gott die Völker damals und auch heute. Sie sind ein Tropfen am Eimer. Der vierte Schritt. Wir schauen auf die Wunder der Schöpfung hier auf unserer Erde. Und ich könnte ihrer viele nennen. Habt ihr gewusst, dass es allein 10.000 Arten von Ameisen gibt, die Gott geschaffen hat? Habt ihr verstanden, wie ein Einzeller in der Weite des Ozeans überleben kann? Habt ihr begriffen, wie der Duft der Blumen zustande kommt oder wie die Äpfel und Birnen ihre Schale bekommen? Können wir die Haare auf unserem Haupt zählen und begreifen, welches Wunder geschieht, wenn ein Mensch gezeugt wird und das Leben erhält? Vieles haben wir Menschen versucht zu kopieren, meist mit sehr kläglichem Erfolg. Wie groß ist unser Gott, der alles am Laufen hält und dafür sorgt, dass wir leben können und nicht gar aus sind? Der sechste Schritt. Wir schauen auf das Wunder der Sternenwelt. Als letztes wendet Jesaja den Blick seines Volkes auf der Sternenwelt. Jesaja 40, Vers 26. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Nichts wohl kann die Größe Gottes besser vermitteln als die Wunder der Sternenwelt, der Milchstraßen und des Universums. Millionen von Sternen, die Billionen von Lichtjahren entfernt sind. Selbst solche Begriffe wie Lichtjahre können wir nicht begreifen. 30.000 Kilometer legt das Licht in einer Sekunde zurück. 300.000 Kilometer legt das Licht in einer Sekunde zurück. Im Jahr also 9,4 Billiarden Kilometer, das sind 9.460 Milliarden Kilometer. Und nun hat man im Weltall Galaxien entdeckt, die wiederum 12 Milliarden Lichtjahre entfernt sind. Das sprengt meinen Verstand. Das kann ich nicht fassen. Da kann ich nur anbetend und staunend vor Gott niederfallen, was für einen großen Gott wir haben. Aber es hilft uns, etwas zu erahnen von der Größe Gottes. Welche Konsequenzen ziehen wir aus dem, was wir von der Größe Gottes heute Morgen gehört haben? Für Israel zieht Jesaja aus all diesem Staunen über die Größe Gottes folgende Konsequenz. Jesaja 40, Vers 25. Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei, spricht der Heilige. Gott ist mit nichts zu vergleichen und all unsere Gedanken über Gott sind viel zu sehr Menschengedanken. Wir können ihn gar nicht begreifen. Unsere Gedanken über Gott sind nicht groß genug. Wir rechnen viel zu wenig mit der Grenzenlosigkeit seiner Weisheit und mit seiner Macht. Jesaja 40, Vers 27. Warum sprichst du denn Jakob und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Diese Frage ist ein Tadel an Israel gegen die falsche Vorstellung, Gott hätte sie verlassen. Denken wir das manchmal auch, dass uns Gott verlassen hat, wenn wir vielleicht sein Reden nicht mehr hören? Jesaja tadelt sein Volk. Dieser große, mächtige Gott, der sich uns zugewandt hat, hat uns niemals verlassen. Gott hat in all seiner Größe und Allmacht uns nie im Stich gelassen, niemals. Er lässt niemanden im Stich oder allein auf dem Weg. Vor ihm ist nichts verborgen. Wir sind nie ohne unseren Gott, egal was kommt. Ich finde das ein Zeugnis, das Jesaja macht, ich bin nur begeistert davon. Gott hat dich nicht vergessen, auch nicht übersehen. Und das, obwohl er so groß ist und ich mich manchmal so klein fühle. Ich denke, dass Gott oft traurig und hoffend warten, bis wir endlich in seine Gegenwart kommen. Jesaja 40, Vers 28. Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Das ist die nächste Konsequenz, die Jesaja zieht. Er tadelt die Israeliten über ihre Schwerfälligkeit, wie sie von Gott und von Gottes Größe denken. Habt ihr euch eingebildet, der Schöpfer sei alt und müde geworden? So tadelt Jesaja. Und all diese Korrektur unseres Denkens über Gott führt letztlich nur zu der letzten Konsequenz von den Überlegungen über die Größe Gottes. Und diese letzte Konsequenz kann nur heißen, dass wir ihn anbeten. Dass wir ihn anbeten über das, was er ist und was er tut und was er in uns sein möchte. Psalm 145, Vers 2. Ich will dich täglich loben und deinen Namen rühmen, immer und ewiglich. Gott ist unser Gott und er ist hoch zu rühmen. Unsere einzige Antwort kann eigentlich nur sein, dich, Gott, will ich anbeten. Wer Gott anbetet, kann die Größe Gottes zwar nicht besser begreifen, aber er kann mehr erahnen von der Allmacht und von der Größe Gottes, die sich in unserem Leben manifestieren möchte. Wer Gott anbetet, wendet seinen Blick von der menschlichen Unzulänglichkeit auf Gottes Allmacht. Ein Spruch, der mich seit meinem Christsein begleitet, möchte ich euch nicht vorenthalten. Meine Ohnmacht und Gottes Allmacht ergibt Vollmacht. Meine Ohnmacht und Gottes Allmacht ergibt Vollmacht, nämlich die Vollmacht, auch die Dinge in meinem Leben zu verändern, die ich nicht auf die Reihe kriege, an denen ich rummache, wie ich vorher auch erzählt habe, die ich nicht schaffe. Aber wenn ich sie der Herrschaft Gottes überlasse, gibt er mir die Vollmacht dazu, auch diese Dinge in den Griff zu kriegen. Meine Ohnmacht und Gottes Allmacht ergibt Vollmacht. Ich frage dich, wenn es Dinge in deinem Leben und in meinem Leben gibt, die wir nicht auf die Reihe bekommen, könnte es sein, dass wir aus unserer Kraft heraus versuchen, damit fertig zu werden und sie nicht Gott abgeben, Gott außen vor lassen, der, und davon bin ich überzeugt, sehnsüchtig und traurig wartet, wann wir es endlich lernen, ihm auch die Herrschaft über diese Dinge zu geben. Meine Ohnmacht und Gottes Allmacht ergibt Vollmacht. Es gibt nichts, was für Gott unmöglich wäre. Das gilt auch für alle die Dinge in deinem und in meinem Leben. Traust du dem allmächtigen Gott zu, in dein Leben einzugreifen, in deinem Leben zu handeln? Er will es tun und wartet, bis du endlich kommst. Wir fangen wieder neu an, über die Größe Gottes zu staunen, indem wir ihn anbeten. Denn ihm allein steht Anbetung zu. Bei all dem, was wir über die Größe Gottes gehört haben, und das war nur ein sehr kleiner Bereich, sollte das Lob und die Anbetung in unserem Leben eine zentrale Rolle spielen. Welchen Stellenwert hat die Anbetung Gottes in meinem und in deinem Leben? Wie begegnen wir jeden Morgen neu diesem großen, allmächtigen Gott, der sich in unserem Leben manifestieren möchte? Wie wir in der rechten Art und Weise anbeten können, das wäre mal ein eigenes Predigtthema. Vielleicht mache ich das mal. Liebe Geschwister, bei all dem, was wir heute gehört haben, wünsche ich uns für diese Woche, dass unser Herz darüber froh wird, dass wir solch einen großen Gott haben. Und ich wünsche es uns, dass wir kommen und vor ihm niederfallen und anbeten über seine Größe und über seine Allmacht. Denn nur so fangen wir an, eine Ahnung davon zu haben, zu bekommen, wie groß Gott wirklich ist. Amen. Ich denke, wir haben jetzt noch Gelegenheit, ein oder zwei Gebete zu sprechen. Dann werden wir das Abendmahl miteinander feiern. Und auch, liebe Geschwister, das Abendmahl ist für mich das größte Zeugnis für die Liebe und für die Allmacht und für die Größe Gottes in unserem Leben. Und danach haben wir noch eine Zeit, wo wir Gott wirklich loben und anbeten dürfen.
Ich finde, das passt wunderbar, dass wir jetzt diese Schritte gehen dürfen, eine Anbetung zu machen, Abendmahl zu feiern und Gott dann wirklich in der Zeit loben und preisen zu können. Vielleicht kann auch einer mit uns beten. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr, der Mächtige, Ursprung und Veränder aller Dinge, segne dich. Er gebe dir Gedeih und Wachstum, gelingen deinen Hoffnungen, Früchte deiner Mühe und behüte dich vor allem Argen. Sei dir Schutz in Gefahr und Zuflucht in Angst. Gott berühre dich zärtlich, er streichle deine Seele, umhülle dich sanft mit seiner Liebe und küsse die Hoffnung in dir wach. Gott berühre dich kräftig, er ebne deine Wege, räume alle Hindernisse zur Seite und schenke dir langen Atem. Gott berühre dich herausfordernd, er decke deine Lebenslügen auf, konfrontiere dich mit deinen Ängsten und offenbare deine Unfreiheiten. Gott berühre dich wehmütig, er helfe dir, Traurigkeiten zu ertragen, Tränen ungehemmt fließen zu lassen und alle Trennungen zu überwinden. Gott berühre dich wild, er sprenge deine Grenzen, lasse dich Träume wagen und Sehnsüchte leben. Gott berühre dich ungeduldig, damit du das Zögern aufgibst, mutig den ersten Schritt gehst und dich aus deiner Welt hinaustraust. Gott berühre dich leise, dass du die Stille ertragen kannst, die Ruhe als Quelle entdeckst und die Unruhe in dir besiegst. Gott berühre dich groß, damit du über dich hinauswächst, deine Möglichkeiten entfaltest und sein Reich in dir beginnt. So segne dich Gott, der Gott des gelingenden Lebens, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.